Herzlich willkommen, Vanessa Bösch. Ich freue mich total, hier heute bei dir zu sein in Schüttorf. Und du hast die Firma Nachtglück. Und jetzt werden ganz, ganz viele Eltern sich über diesen Podcast freuen, denn wir reden heute darüber, wie man sein Kind beim Einschlafen begleitet, wie man einen tollen Schlafrhythmus schafft und wie man endlich diese Augenringe und die schlaflosen Nächte los wird.
Genau.
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Ich fange jetzt mal direkt bei meiner Geschichte an. Als mein Sohn geboren wurde, war eine der ersten Fragen, die ich meiner Hebamme gestellt habe, wirklich, da war der vielleicht einen Monat alt. Da war meine erste Frage, du Dani, kann ich den denn verwöhnen? Wie schaffe ich es, dass ich ihn nicht verwöhne? Warum glauben so viele Mütter, so viele Väter, dass man beim Schlaf unbedingt ansetzen muss und sein Baby verwöhnt, wenn man es zum Beispiel bei sich liegen lässt oder zu lange bei sich liegen lässt?
Ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, der von der früheren Generation kommt. Also mittlerweile, wenn mir jemand sagt, ich habe Angst, dass ich mein Kind verwöhne, frage ich immer, wovor hast du Angst? Also was ist deine Angst? Was ist das, was dich da gerade beschäftigt? Ist das das Verwöhnen oder wie würdest du das überhaupt definieren? Meistens kann gar keiner definieren, was bedeutet jetzt verwöhnen, sondern ich habe dann eher Sorge dafür, dass ich nie wieder ohne mein Kind schlafen werde. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber meistens kommt dieser Glaube, dieses ich verwöhne mein Kind tatsächlich von diesen älteren Generationen. Da, das kommt einfach und ist so zu uns rüber geschwappt und geblieben, sag ich mal.
Das kann ich nur bestätigen, weil ich das war auch tatsächlich bei mir immer so, dass von außen gesagt wurde, aber du, da musst du schon gucken, gewöhn den direkt an sein Bett, lass ihn nicht zu lange bei dir, den kriegst du ja aus dem Elternbett dann nicht mehr raus. Und bei meiner zweiten habe ich mich dann so ein kleines bisschen wirklich geschämt dafür, weil ich so dachte, mein Gott, warum habe ich denn nicht auf meine Intuition gehört? Ich meine, gut, als Neumama, ich war da irgendwie so neu im Business, sage ich mal. Ich war noch nie Mama zuvor. Und dann glaubst du sowas ja vielleicht auch erstmal, ne? Dann denkst du, vielleicht haben die recht, okay, er muss jetzt irgendwie in seinem Bettchen schlafen. Erlebst du das? Also ich stell dich mal ganz kurz vor, du hast dein Schlafcoaching, nennt sich Nachtglück. Und das ist auch, glaube ich, das trifft's auch am besten, weil du machst die Eltern wahrscheinlich wieder ein bisschen glücklicher, bringst sie glücklicher durch die Nacht und das Kind auch. Und kannst du bestätigen, dass die Eltern, die sich bei dir melden, dass die auch so das Gefühl haben, sie haben die Intuition verloren? Oder sagst du, viele Eltern haben die Intuition, was den Schlaf anbelangt, verloren?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich finde, ganz viel spielt mittlerweile auch so die Rolle, dass man sich von ganz vielen Einflüssen selbst auch beeinflussen lässt, sei es, wie gesagt, die ältere Generation oder aber auch Social Media. Sind wir mal ganz ehrlich, das spielt mittlerweile eine so große Rolle in dem ganzen Elternsein und Ähnliches. Und wenn wir dann einfach lesen, ja, wir können unser Kind verwöhnen oder nur der und der Weg ist der richtige. Oder wenn du dein Kind hinlegst, ist das grundsätzlich schädlich für die Bindung. Das finde ich einfach so, da lässt man sich beeinflussen, weil jeder von uns, sind wir mal ehrlich, das ist ja bei dir genauso gewesen. Ja. Weil jeder von uns will seinen besten Job als Mama machen. Ja. Und jeder will die Beste sein und keiner will sich Fehler tun, aber wir dürfen uns auch mal Fehler eingestehen. Also ich finde immer, keiner ist perfekt und diese ganzen äußeren Einflüsse machen es einfach so, dass wir einen ganz hohen Anspruch an uns selber mittlerweile haben. Und das dazu führt, dass wir aufhören, wirklich zu gucken, wo unser Bauchgefühl ist. Und ich finde, du hast es gerade richtig schön gesagt, weil häufig, wenn wir dann so zweites oder drittes Kind haben, merken wir langsam, okay, ich weiß eigentlich ganz gut Bescheid, ich vertraue mir selber viel mehr und mein Bauchgefühl hat eine viel größere Gewichtigkeit und das ist ganz schön zu beobachten. Ich kann es selbst sagen, ich habe zwei Kinder, aber im zweiten, das ist klar, es hängt Wissen damit hinter. Das ist klar, ich mache es jetzt seit ein paar Jahren, aber es ist einfach so, dass ich selber auch von mir sage, ich bin safe in dem, was ich mache mittlerweile.
So ging es mir bei meiner zweiten auch, aber jetzt haben wir ja bestimmt auch viele, die uns zuhören, die gerade schwanger sind und oder die gerade Mama geworden sind, Mama und Papa geworden sind. Und ich habe das echt nicht nur bei mir beobachtet. Also ich hatte mich dann auch mit meiner Freundin Sari unterhalten und die sagte auch, ja, wie hast du das gemacht? Ich möchte ihn ja nicht verwöhnen direkt. Und klären wir das jetzt einfach mal auf. Können denn Eltern ihre Babys überhaupt verwöhnen? Sie kommen nach Hause nach dem Krankenhaus. Können wir Neugeborene wirklich verwöhnen, was den Schlaf angeht?
Nein, das lasse ich mal einfach so stehen, weil es ist definitiv ein Nein. Also wir können unsere Kinder nicht verwöhnen, gerade Neugeborene nicht. Also wo wollen wir da anfangen? Mit Körpernähe? Sie kommen doch. Also wo kommen sie denn her? Sie hatten einfach 24/7 uns. Und jetzt legen wir sie hin und erwarten, dass wir sie in einen Lauchstall legen und ein Babynest. Und sie schlafen einfach und melden sich, wenn sie Hunger haben. Aber ist das das, was wir wollten? Oder das, was unsere Kinder brauchen? Nein, wir können definitiv nicht verwöhnen, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen.
Und woher, also du hast jetzt schon gesagt, das ist so die diese ältere Generation und das ist so noch irgendwie in uns drin. Und aber irgendwie ist es ja auch absurd, ne? Also du hast es eben schon gesagt, wir tragen diese Babys in uns, wir bringen sie auf die Welt und dann fangen wir direkt, also viele, ist ja auch nicht alle, aber viele, gerade Neueltern, fangen dann direkt auch schon an zu überlegen, okay, gut, also wie machen wir das jetzt im eigenen Bettchen, im Beistellbettchen? Kannst du denn so eine generelle Empfehlung aussprechen? Du bist Schlafcoach, ich habe es eben schon erwähnt, Nachtglück ist deine Firma. Und kannst du eine generelle Empfehlung aussprechen?
Du meinst jetzt mit Schlafumgebung und
Genau, Schlafumgebung. Soll das Baby bei der Mama schlafen, im Beistellbett, Co-Sleeping? Fangen wir mal einfach damit an.
Okay, also erstmal sowieso wichtig, es gibt von der WHO ein paar Bestimmungen. Daran sollten wir uns halten. Die sind einfach auch zur Vorbeugung des plötzlichen Kindstod. Das ist wichtig. Aber es ist definitiv so, die ersten Monate zählt einfach nur, sich gegenseitig kennenzulernen, gegenseitig auch Körpernähe zu geben, natürlich Bindungen aufzubauen, die Beziehung aufzubauen. Und da ist es ganz egal, ob wir unser Kind auf uns liegen haben, auch über Tag, wenn es schläft oder sonstiges. Das ist total gleich. Hauptsache, es fühlt sich gut an.
Für beide gut an.
Und es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, auch beim Schlafen und von unseren Babys, die Einbabys mögen es vielleicht, ja klar, die ersten Wochen sind meistens immer ähnlich, sie wollen Mama, Papa, aber die meisten, einige Babys gibt es einfach, die legst du hin und die sind zufrieden und dann würde ich niemals sagen, geh zwangsläufig dahin und hol dein Baby die ganze Zeit zu dir, weil du das Gefühl hast, du machst es nicht richtig, sondern wenn du sagst, hey, ich fühle mich damit gerade gut und mein Baby ist zufrieden, hey, dann ist es super. Aber wenn wir ein Kind haben, was einfach ganz viel Mama und Papa braucht, dann gib deinem Baby Mama und Papa. Das ist so unfassbar wichtig, dass wir die erste Zeit einfach mal, ich sag mal, resetten und für uns nutzen.
Vor allem die Zeit, also das wird einem ja dann irgendwie so beim zweiten nochmal stärker bewusst. Die Zeit, die geht ja auch so schnell vorbei, ja, die man mit dem zusammen im Bett verbringt und kuschelt. Ratzfatz sind die groß und dann verschwindet das ja auch. Und ich frage mich wirklich, wie wir es den Eltern beibringen können oder wie es die Eltern wieder spüren, dass sie es genießen sollen. Dass es nicht schlimm ist, wenn ein Baby oft kommt, aber es gibt ja auch die andere Seite. Wenn eben ein Kind oft kommt, ist das auch total
Kräftezehrend.
Ja, du läufst ja irgendwann auch auf dem Zahnfleisch. Der Vater oder die Mutter, die muss ja auch arbeiten eventuell, hat noch ein zweites Kind. Deswegen verstehe ich natürlich schon, dass man da dann recht früh nach einer Lösung sucht. Und weißt du, was ich jetzt, muss ich ganz kurz auch nochmal über eine Sache reden, was ich auch bekommen habe. Also zum einen habe ich direkt nach der Geburt gefragt, ne, kann ich ihn verwöhnen? Und ein Geschenk lag bei all den Geschenken mit dabei, das war ein Buch. Und dieses Buch, ich weiß gar nicht, dürfen wir den Titel nennen?
Welches du meinst.
Das war ein Buch, das nahelegt, dass jedes Kind schlafen lernen kann. Wir haben das ausprobiert und ich habe es sofort abgebrochen. Was sagst du zu solchen Methoden? Also ich habe schon gehört, viele haben dieses Buch und eigentlich jeder kennt's. Wollen wir kurz über dieses Buch mal reden, über die Methode in dem Buch?
Lass uns mal eben kurz über das Buch reden, das liegt mir sehr am Herzen.
Okay, schieß mal los. Wollen wir die Methode für die, die es nicht kennen, kurz erklären?
Ja, das ist die sogenannte Färbermethode. Färbermethode, da geht es darum, dass wir unser Kind, eigentlich halten wir uns an Zeiten, ganz plump gesagt. Also wir legen unser Kind hin und sagen, laut der Färbermethode, wir warten jetzt mal 4 Minuten und dann reagieren wir erst. Egal, was unser Kind macht, wir reagieren nach 4 Minuten.
Also ob es schreit, weint, wir warten 4 Minuten.
Genau. Und wenn das gut klappt, erweitern wir die Zeit immer weiter und so sollte unser Kind lernen, alleine in den Schlaf zu finden und dass es durchschlafen kann. Super kritisch, weil wenn wir das auch mal einfach aus Bindungssicht sehen, ist es einfach so, was sagen unsere Kinder da gerade? Sie haben Panik, sie brauchen uns und für mich ist nichts wichtiger beim Schlaf und das heißt nicht, dass ein Kind nicht alleine einschlafen kann. Egal, ob unser Kind in Begleitung einschläft, beim Stillen, bei der Flasche, beim Tragen, neben Mama oder vielleicht sogar eigenständig. Wichtig ist in diesen ganzen Schlafsituationen, dass unser Kind in einer vertrauensvollen Situation einschläft, dass es sich wohlfühlt und gerne schläft. dann ist jede Schlafsituation total in Ordnung. Ist es aber so, dass unser Kind schreien muss, dann ist es ja so, dass es nach einem Bedürfnis schreit. Mhm. Es braucht Sicherheit, es braucht Vertrauen und wir ignorieren einfach in diesem Moment, wenn wir diese Färbemethode anwenden und nach diesem schönen Buch gehen, das so viele kennen, wir ignorieren das Bedürfnis unseres Kindes.
Also wir halten einfach mal fest, wenn das Kind schreit, dann manipuliert es in dem Moment ja nicht. Es braucht ja Hilfe, es will Nähe, es sucht nach Mama, es sucht nach Papa. Und das wird bei dieser Methode minutenweise ignoriert, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Okay, also Finger weg von dem Buch.
Finger weg von dem Buch, Finger weg vom Färbern. Das heißt nicht, dass unsere Kinder, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, nicht in verschiedenen Schlafsituationen einschlafen können. Aber das beruht nicht auf Vertrauen. Das beruht nicht darauf, dass unsere Kinder wissen, Mama und Papa kommen jederzeit wieder, wenn ich was habe. Mhm. Mal eine Frage an dich. Möchtest du irgendwo schlafen, wo du weißt, dass du alleine bist, wenn du Hilfe brauchst?
Nee, natürlich nicht.
Ja. Und so geht's unseren Kindern auch. Sie können halt noch nicht reden. Das, was sie machen, ist weinen und nach uns rufen. Und das ignorieren wir in dem Moment.
Wir haben eben in unserem Vorgespräch, haben wir schon drüber gesprochen. Du bist Sozialpädagogin. Und seit wann bist du auch Schlafcoach? Seit wann bringst du Eltern sozusagen bei oder gibst ihnen Tipps, wie sie wieder ein bisschen intuitiver durch die Nacht kommen?
Da müsste ich selbst noch mal kurz überlegen, seit wann das ist. Also ich bin kurz nach der Geburt meiner Großen angefangen. Die wird jetzt 4 dieses Jahr. Also ja, seit vermutlich dann knapp 4 Jahren.
Und ist es denn so, dass ich, wie ich es mir jetzt vorstelle, dass wirklich Mütter und Väter zu dir kommen, die sagen, ich kann seit Monaten schlafe ich nur 20 Minuten, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin überfordert, alles überfordert mich, die kleinsten Dinge, weil ich einfach so, so müde bin. Wo setzt du dann an? Wie hilfst du denen?
Also es ist immer unterschiedlich, wie die auf mich zukommen und was für eine Schlafsituation da ist. Ich hatte auch mal eine richtig, richtig schöne Anfrage, muss ich sagen. Das ist noch gar nicht so lange her. Die Eltern hatten Anfang des Jahres das Coaching bei mir. Da hat der Papa mir geschrieben und hat zu mir geschrieben, oh Vanessa, ich hätte so gerne meine Frau zurück. Und das fand ich so schön, muss ich sagen. Er hat gesagt, ich hätte so gerne meine Frau zurück. Sie sieht da noch gar nicht so die Schwierigkeit. Sie sagt, wir kriegen das hin. Also sie war nachts sehr häufig im Stillen. Für sie war das in dem Moment noch total in Ordnung. Was auch super ist. Also wenn das in Ordnung ist, ist das total fein. Sie hat in den Schlaf begleitet und sie waren so, die haben sich abends gar nicht mehr gesehen. Und hat er gesagt, ich möchte einfach meine Frau zurück und ich möchte das mit dir machen. Mhm. Und dann ist sie aber dazugestoßen. Und ich muss sagen, jetzt ist sie, ich habe letztens mit ihr telefoniert und sie hat, wow, wir waren essen. Wir waren einfach mal 2 Stunden aus. Und ich wusste, es ist alles in Ordnung. Ich lege mich nachher dazu und er schläft einfach weiter. Es war ein kleiner Junge, um den es ging. Mhm. Und ich fand es einfach so schön, dass der Papa da auf mich zugekommen ist. Und dementsprechend gehe ich halt ganz anders an die Situation ran. Häufig ist es aber so, dass ich Anfragen bekomme oder Coachingbuchungen eingehen. Ich Termine mit den Eltern vereinbare und die dann einfach ganz persönlich kennenlerne. Ich möchte kein Telefonat, ich möchte sie auch wirklich sehen. Mhm. Das läuft dann halt über Videotelefonat häufig ab, weil das ortsunabhängig ist. Mhm. Und ich lerne die Eltern kennen. Und mittlerweile, ich habe so mein Coaching so ein bisschen umgestellt, weil mir wichtig ist, dass ich möchte, dass die Eltern ihre Kinder verstehen und dass wir mal wirklich gucken, wo liegt das Bedürfnis deines Kindes, wo liegt das Bedürfnis von uns Eltern? Mhm. Weil, hey, vielleicht ist mein Kind, ich möchte das mal kurz von meiner Tochter erzählen, meine Tochter ist gar kein Familienbettkind. So gerne ich das wollen würde, dass sie mit ihr kusche, keine Chance, sie schläft nicht ein. Also
war bei meinem Sohn auch so. Ja. Also der hat mit 4 Monaten, mussten wir ihn tatsächlich in sein Bett in ein anderes Zimmer legen. Nicht, weil wir ihn nicht wollten, wirklich nicht, aber wir haben gespürt, dass wenn der im Beistellbett neben mir liegt, der ist unruhig, der wälzt sich, der hat geninnert und gemeckert. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, weißt du was, wir versuchen es jetzt mal. Und wir haben ihn hingelegt und er hat 1000-mal besser geschlafen.
Ja, und das ist es zum Beispiel. Ne? Das ist so, dass manche Kinder sind das gar nicht. Mhm. Und meine Tochter nämlich gar nicht. Also die wird niemals bei uns schlafen. Wenn ich die jetzt rüberholen würde, würde die mir erzählen, die möchte ein Eis bestellen. Also das hat sie schon mal gemacht, hat sie gefiebert. Und gesagt, komm rüber zu mir. Da hat sie mir nachts um 3 erzählt, sie hätte gerne Erdbeereis.
Ja gut, aber auch berechtigt. Also nachts um 3 so ein Erdbeereis.
Ich muss sagen, ich habe so eine Stunde durchgezogen und warte so, hey, du schläfst wohl gleich ein, das passt. Aber im Endeffekt ist sie dann nicht eingeschlafen. Ich habe gesagt, na komm, dann gehst du zurück und ich gucke vielleicht noch ein paar Mal nach dir. Das war halt ihr Bedürfnis. Sie ist halt kein Typ Familienbett. Auch wenn ich es gerne möchte. Wir haben uns ein bisschen eingefunden. Wir sind da zum Beispiel so, dass wir viel kuscheln vorm Schlafen. Also, dass ich mir ganz viel Zeit für sie bei der Abendroutine nehme. Aber ich muss sagen, ich ziehe da auch selber für mich ganz viel raus. Mhm. Also, ich saug da die Kraft aus, wirklich nur Zeit für sie dann auch zu haben. Mhm. Und auch wenn sie da nicht so der Kuschler ist, dann wir haben da so unseren Weg gefunden und damit sind wir beide fein. Mhm. Und so ist zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift, aber Situation, dass man einfach gucken muss, was wünschen sich die Eltern, was wünschen sich oder wo stehen unsere Kinder, nicht was wünschen sie, sondern wo stehen unsere Kinder und dann zu gucken, was ist dieser sag mal, Bedürfnistisch, wie können wir zusammenkommen, dass wir eine Schlafsituation finden, wo wir alle am Abend oder über Tag rausgehen und sagen, wow, die passt und die fühlt sich gut an.
Ist das auch so ein Tipp, den du den Eltern manchmal gibst, dass du sagst, genieß doch diese Einschlafbegleitung, weil viele sagen ja, oh Mann, ey, jetzt war ich wieder eine Stunde damit drin und er schläft nicht von alleine ein. Ist es vielleicht auch einfach mal so ein bisschen, hey, änder deine Sicht auf die Dinge, also sieh das anders, leg dich eine Stunde dazu und sieh das als Zeit, die du mit deinem Kind exklusiv verbringst, wo dein Kind dir vielleicht nochmal irgendwelche Stories erzählt, über die du dich kaputt lachst oder in denen ihr zusammen eine Geschichte erfindet und euch in den Schlaf erzählt. Ist das auch so ein Punkt, den du manchmal einfach dann auch gibst, einen Tipp, den du gibst?
Häufig ist der Tipp in den Situationen, wenn wir so lange Einschlafbegleitung haben, dass wir nicht die richtige Zeit bei unseren Kindern haben. Dass wir uns einmal so ein bisschen in die Perspektive unserer Kinder hineinversetzen. Wieso schläft mein Kind vielleicht jetzt nicht ganz so schnell ein? Wenn ich sage, mich selber, manche Eltern sagen, mich triggert das. Ich kann da nicht eine Stunde sitzen. Frage ich mal, ja gut, aber was glaubst du denn, jetzt, wenn du jetzt mal dein Kind wärst, stell dir das mal vor, wieso kannst du gerade nicht einschlafen, was glaubst du? Und häufig ist es halt einfach so, dass wir nicht die richtige Zeit haben, dass wir unser Kind hinlegen und es ist vielleicht noch gar nicht müde genug oder eben schon zu müde. Das gibt's auch. Wenn wir die Situation haben, dann vielleicht auch immer Tipp an alle, die gerade zuhören, schreibt euch doch mal für 3-4 Tage mit, wann schläft mein Kind immer erst ein? Dass ihr vielleicht einfach mal guckt, ich fange immer um 19 Uhr an mit der Schlafenszeit am Abend, aber mein Kind schläft immer erst um 20 Uhr. Also wieso fange ich halt nicht erst um 20 Uhr an dann mit dem Schlaf, wenn mein Kind doch erst um 20 Uhr müde ist? Das ist immer so ein Tipp, schreibt euch für 3-4 Tage mit, wann ist mein Kind erst eingeschlafen und dann guckt mal für euch, pendeln wir uns da eine Zeit an, haben wir dadurch vielleicht eine Einschlafbegleitung, die nicht 1,5 Stunden geht, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde, 20 Minuten oder sonstiges, dass wir da einfach die Zeit richtig abpassen.
Arbeitest du da auch mit Richtwerten? Also sagst du, eine Einschlafbegleitung sollte niemals länger als so und so viele Minuten gehen und wenn sie länger geht, dann müsst ihr die Zeiten ändern?
Da streust du bei mir Salz in die Wunde,
muss ich sagen. Oh, ohne es zu wissen, ich bin gespannt. Okay.
Okay, also ich bin gar kein Fan von so Stigmatisierung, dass man sagt, so und so ist das, wir haben die Richtwerte, wie Kinder haben mit 3 Monaten 5 Stunden wach zu sein, das ist jetzt viel zu viel, ne? Mit 12 Monaten 5 Stunden wach zu sein oder ähnliches, sondern natürlich haben wir Durchschnittswerte. Die gebe ich gerne Eltern mit an die Hand, um sich zu orientieren. Findet man auch immer auf meinen Profilen. Ihr findet aber auch in jedem Beitrag den Satz wirklich, es handelt sich hier um Durchschnittswerte. Es ist zum Beispiel so, dass ein Kind eine längere Wachzeit hat und ein anderes Kind einfach nur vielleicht 3 Stunden schafft anstatt 5 Stunden, weil es einen viel kürzeren Schlaf hat, weil es eine viel unruhigere Nacht hat oder die Umstände einfach anders sind. Wir können uns an so Richtwerten gut orientieren. Was ich immer gerne mache, ist in Beratung zu gucken, wir orientieren uns mal da und danach, was ich für ein Gefühl habe, wo ihr sein könntet. Und dann gucken wir mal 2-3 Tage später oder in unserem nächsten Gespräch, was hat uns das Kind für eine Rückmeldung gegeben? Wie war das Verhalten von eurem Kind? Wie war die Einschlafsituation? Sind wir vielleicht da gar nicht so richtig gewesen? Dass wir vielleicht die Zeit da nochmal anpassen. Das mache ich gerne. Ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken, sondern manchmal ist das genau der Weg dazwischen.
Und jetzt gibt's ja aber auch Eltern mit einem Schreibaby zum Beispiel, ja. Und vielleicht hören uns jetzt auch gerade Eltern zu, die einfach wirklich schon total müde sind und total fertig sind und runter mit den Nerven sind, die ein Baby haben, das halt sehr, sehr viel schreit. Wie gehst du denn mit denen in der Beratung um? Hast du vielleicht auch Tipps, die du denen jetzt hier direkt geben kannst?
Also häufig ist das bei Babys, die viel weinen, gerade auch vorm Schlafen zum Beispiel, so dass wir da auch vielleicht mal ein bisschen mit den Zeiten spielen können, aber auch, dass sie vielleicht mehr Zeit brauchen, um zur Ruhe zu finden. Es gibt auch den Begriff High-Need-Baby, der vielen bekannt ist, weil viele da auch nachschauen. Häufig ist das aber einfach so, dass die Kinder sehr reizoffen sind, sehr viel mitbekommen und wir das halt auch berücksichtigen müssen. Also dass wir vielleicht sagen, wir planen eine halbe Stunde mehr ein für die Abendroutine oder 20 Minuten mehr, dass mein Kind wirklich auch die Zeit hat, mal von den ganzen Reizen, die so über Tag da waren, runterzufahren.
Wie macht man das am besten?
Ja, zum Beispiel, dass du, sagen wir mal, 20 Minuten eher ins Schlafzimmer gehst und dich vielleicht erstmal auf den Boden setzt oder 10 Minuten eher ins Schlafzimmer, auf den Boden setzt, dein Kind kann krabbeln, robben, laufen, was weiß ich. Und du machst erstmal gar nichts, eine ganz reizame Umgebung, redest mit deinem Kind, gehst einfach mal so in diese ruhigere Beziehung, dass es zur Ruhe kommen kann. Oder du nimmst dir 1-2 Minuten mehr Zeit, um Bücher zu lesen. Ja, dass ihr wirklich sagt, hey, mein Kind ist da reizoffen, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit für dich, weil ich merke, du brauchst das. Dann ist es aber auch so, dass gerade Babys, die viel weinen, wenn wir jetzt Koliken oder Ähnliches ausschließen können. Zum Beispiel, dass wir die Müdigkeitsanzeichen nicht richtig deuten. Da auch vielleicht mal ein Tipp an alle Neumamas, die da mit Neugeborenen gerade sitzen und sagen, hey, mein Baby weint, das findet nicht in den Schlaf. Achtet mal auf so kleine Müdigkeitsanzeichen, die schon sind. Unruhe. Also wirklich, wenn euer Kind gerade wach geworden ist, ist zufrieden und nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde legt es hin und auf einmal ist es unruhig. Dann kann das schon das erste Müdigkeitsanzeichen sein.
Okay.
Es muss nicht das Augenreiben sein. Es muss nicht sein, dass es sich am Ohr kratzt, sondern vielleicht einfach dieses, vor 10 Minuten warst du noch ganz zufrieden, jetzt bist du beim Ablegen nicht mehr so zufrieden. Ich pack dich vielleicht einfach mal in die Tragehilfe oder wir gehen mal eine Runde spazieren und ich guck mal, vielleicht findest du schnell in den Schlaf. Und häufig ist das dann so. Also ich habe das bei meinem Sohn, er ist ja jetzt auch erst 8 Monate alt.
Mhm. Ich durfte ihn übrigens Entschuldigung, dass dazwischen kriegt, kennenlernen. Also wenn ihr hier jetzt so kleine Bauklötze hört, die umfallen oder sowas, wir sind hier bei dir zu Hause und der Kleine ist auch da, ne?
Lebendiger Haushalt.
Ein lebendiger Haushalt und in dem führen wir gerade den Podcast. Also wundert euch nicht, wenn ihr Kindergeräusche im Hintergrund hört. Also wir sind hier mitten in Vanessas Geschehen sozusagen. Jetzt hatte ich dich aber eben unterbrochen. Ja, erzähl weiter.
Also es ist halt so gewesen, dass ich ihn super viel in der Trage hatte. Da auch noch mal der Verwöhnaspekt. Er hat die ersten 5 bis fast 6 Monate ausschließlich in der Trage geschlafen. Kinder waren keine Chance. Ausschließlich in der Trage geschlafen. War für mich auch super praktisch mit der Großen. Okay. Also ich habe noch eine fast 4-Jährige. Es war einfach super praktisch im Alltag. Und er ist jetzt trotzdem jemand, den lege ich mittags, also einmal am Tag schläft er meist noch in der Trage, weil ich das auch gerne mag. Und einmal am Tag, wenn er so einen längeren Schlaf hat, lege ich ihn aber auch ins Bett. Also dann schläft er im Bett seinen längeren Schlaf und das ist für uns aktuell der genau richtige Turn. Aber am Anfang war es so, dass ich ihn zum Beispiel hingelegt habe, er war gut zufrieden. Und dann war es so, dass er so ein bisschen unruhiger wurde und immer in die Trage wollte oder auf den Arm wollte. Und da wusste ich, okay, vielleicht biete ich dir einfach mal einen Schlaf an. Beim ersten Kind hätte ich ihm die Brust als erstes angeboten, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Okay. Da war immer so, dass ich gedacht hätte, wenn er unruhig wird, oh, da hat er bestimmt Hunger. Da war es erst so, na, ich probiere es mal kurz mit Nähe. Habe ihn in die Trage gepackt, bin so kurz auf und ab gelaufen und er ist immer eingeschlafen.
Ist das ein Fehler, dem Kind direkt die Brust anzubieten?
Ne, Fehler gibt es nicht. Aber es ist, also ich würde vielleicht, wenn wir, sag ich mal, wir haben vor einer Stunde gestillt und mein Kind wird dann unruhig und ich weiß, mein Kind hat gut getrunken, dann würde ich vielleicht jetzt erstmal gucken, okay, ich nehme es mal in die Trage oder auf den Arm und guck mal, vielleicht findet es gerade zur Ruhe. Vielleicht hat es gar keinen Hunger, sondern eher das Bedürfnis nach
Nähe.
Nach Nähe einfach, weil Nähe ist gerade in den ersten Monaten eines der größten Sachen für unsere Kleinen, ja.
Die wollen ja auch einfach, also halten wir mal fest, wenn die nachts schreien, immer wieder nach uns schreien oder unruhig sind, dann ist es ja eigentlich nur, die wollen ja, dass wir wieder da sind. Die wollen ja wissen, wenn ich in eine, also ich glaube, mein Mann hat mir mal erzählt, dass er gelesen hat, dass die tatsächlich dann auch Todesängste, also das, was man als Todesangst bezeichnet, die, wenn wir nicht kommen, wenn wir nicht wiederkommen und sie schreien in ihrem Bett, dann sind das Todesängste, die sie da spüren und die sie da durchleben, weil sie darauf warten, dass jemand kommt, der ihnen tatsächlich hilft. Und ich glaube, das müssen wir mal ganz klar festhalten. Wir verwöhnen die Babys nicht, sondern wir zeigen ihnen, ja, du schreist und ich komme, ich bin da. Und dadurch lernt das Kind ja auch Vertrauen, ne, oder?
Ganz fachlich gesehen ist es halt auch so, dass unsere Kinder alleine von der Hirnreife her, also sie werden mit einem sehr ausgeprägten Sympathikus geboren, das sagt jetzt vielleicht wenig, aber der Sympathikus ist quasi so, ja, so ein Alarmreflex, ganz grob gesagt. Und es gibt aber auch den Parasympathikus. Das ist so, ich finde zur Ruhe, ich kann mich regulieren. Aber der ist ganz klein am Anfang bei unseren Kleinen. Und der wächst erst durch Koregulation. Sind sie also so, dass sie in so Panik verfallen, weil, hey, ich war gerade auch bei Mama auf dem Arm, ich werde wach und sie ist weg. Oder ich leg mich hin oder Mama legt mich ab und ich habe total Panik, weil ich ein Kind bin, was sich nicht gerne ablegen lässt. Und Mama nimmt mich wieder, dann merke ich, okay, ich kann mich auf Mama oder Papa verlassen. Und dadurch wächst mit der Zeit auch der Parasympathikus.
Okay.
Natürlich ist das auch altersbedingt, umso älter sie werden. Ja, erst wenn sie wirklich so im Grundschulalter sind oder ein bisschen eher, dass er sich nochmal weiter ausprägt. Aber dadurch wächst er. Das heißt, sie lernen, ich kann mich darauf verlassen. Und jetzt ist es so, ich habe mal eine Gegenfrage einfach an dich, Elli. Und zwar, wenn du jetzt...
Ich bin gespannt.
wenn du jetzt heute... Du gehst heute Abend ganz normal ins Bett.
Ja.
Ja? Also ganz normale Situation, die Kinder schlafen, du schläfst. Und dann wirst du wach um, sag ich mal, 1 Uhr.
Mhm.
Dein Mann ist weg und deine beiden Kinder sind weg. Alle Autos sind weg, alle Schlüssel, alle Handys.
Mhm.
Wie würdest du reagieren?
Naja, ich würde Panik kriegen, klar. Ich würde denken, wo sind die? Warum sind die ohne mich gegangen? Was ist passiert? Kommen die wieder?
Und wenn du niemanden erreichen könntest?
Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß es gar nicht. Das genau, ist eine Situation, in der war ich noch nie. Und also das wäre ja die totale, also ich wäre verloren. Ich wüsste ja gar nicht, wo setze ich an, wie finde ich die, wie komme ich an die ran, wie erfahre ich, wo die sind und wie es jetzt weitergeht.
Und das ist der Perspektivwechsel. So fühlen sich unsere Kinder natürlich so ein bisschen anders, aber hey, als sie eingeschlafen sind, war alles in Ordnung oder als wir da waren, war alles in Ordnung. Und jetzt auf einmal ist es so, wir sind weg, wir sind allein im Bett und wir reagieren nicht darauf.
Mhm.
Also was passiert da, wenn wir alleine uns schon so fühlen, wenn wir uns denken, unsere Kinder und unsere Partner wären auf einmal weg?
Mhm.
Wie fühlen unsere Kinder sich, die zu 100% auf uns angewiesen sind?
Wir muten denen wahrscheinlich am Anfang einfach ein bisschen zu viel zu, ne?
Mhm.
Wenn wir da einfach verlangen, dass sie alleine schlafen und durchschlafen, das ist einfach, ja, total ungesund, ne?
Also ich finde Kinder, die das gut mitmachen, die von sich aus vielleicht gerne einfach im Bett liegen und schlafen, da würde ich niemals sagen, oh, ich hole dich jetzt zwangsläufig zu mir, damit du das nicht hast. Wenn sie das jetzt gar nicht von sich aus äußern, dann ist das total in Ordnung. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich manchmal so ein bisschen kritisch sehe, muss ich ja sagen, in den sozialen Medien. Und zwar finde ich, dass wenn wir uns mal so Instagram anschauen, ja, dass ganz häufig Beiträge kommen wie, wenn du dein Kind ins Bett legst, alleine ins Bett legst, ist das grundsätzlich mit Fährbahn verbunden, grundsätzlich damit verbunden, dass dein Kind wahnsinnige Panik oder Angst hat. Nein, ist es nicht. Aber auch nur, ich kann dieses Nein auch nur dann darauf beziehen, wenn unsere Kinder mit Vertrauen einschlafen, nicht weinen und sich wohlfühlen. Bedeutet, wenn ich jetzt mein Kind trage, das mache ich bei meinem Kleinen, hey, ich kann mal Einblicke geben, wie es bei uns so ist. Ich trage meinen Kleinen, wenn er einen Schlafanzug anhat, er ist fertig. Ich trage, lege mich manchmal oder setze mich aufs Sessel. Dann setze mich auf den Sessel, habe ihn auf mir und wenn ich merke, er findet so zur Ruhe und er legt wirklich seinen Kopf die ganze Zeit so auf meine Brust und ich fühle mich gerade gut damit, dann lege ich ihn in sein Bett, gebe ihm einen Kuss und tatsächlich gehe ich raus. Aber er weint nicht. Also er weint nicht, er ruft nicht nach mir, er ist dann einfach so, dreht sich und schläft, findet in den Schlaf. Wenn er jetzt nach mir ruft, würde ich sofort wieder reingehen. Ich würde das Gleiche machen, ich würde mich hinsetzen, ihm zeigen, ich bin da, ihn auf meine Brust legen und würde, wenn ich merke, wir beiden sind super fein mit der Situation, sind entspannt, dann würde ich ihn wieder ins Bett legen und ihm einen Kuss geben, vielleicht kurz am Bett stehen bleiben, gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ansonsten würde ich ihn zu mir nehmen und dann würde ich ihn den Raum verlassen.
Also wir machen das ja so, keine Ahnung, ob wir es falsch machen. Meine Tochter ist 2, mein Sohn ist 4 geworden. Wir bringen die tatsächlich beide ins Bett, also mein Mann und ich zusammen. Und die haben aktuell so ein Hochbett, einer unten, einer oben. Und wir legen uns dann noch so eine Viertelstunde zu denen. Im Wechsel. Also ich bin einmal bei Elise und einmal bei Carlo. Immer so im Wechsel, ne? Und mein Mann eben andersrum. Und wir legen uns dann echt noch so eine Viertelstunde dann dazu. Meine Tochter sagt dann manchmal von sich aus, Mama, geh jetzt laus. Also sie spricht das ehrlich gerade. Sie sagt immer, Mama, geh jetzt laus. Dann weiß ich, okay, gut, sie hat so ihr Pensum an Kuscheleinheiten und Nähe. Und jetzt darf ich bitte gehen. Und mein Sohn schläft einfach ganz oft ein, wenn man dann neben ihm liegt. Er erzählt mir vorher noch irgendwie eine Geschichte oder mein Mann, ne? Und was er im Kindergarten erlebt hat oder auch eine totale Quatschgeschichte. Er ist gerade in der magischen Phase, muss man wissen. Und und dann sagen wir ganz oft, wir haben dann manchmal auch so beruhigende Musik noch dabei laufen und sagen dann ganz oft, du, nach dem nächsten Lied gehen wir aber raus und dann gehen wir raus. Du hast jetzt gesagt, es gibt kein falsch und kein richtig.
Ja, genau.
In dem Alter, wir haben jetzt schon gesagt, also Neugeborene können wir nicht verwöhnen. Verwöhnen wir, mein Mann und ich, verwöhnen wir denn gerade unsere Kinder, indem wir uns immer dazulegen?
Wovor hast du da Angst?
Ich habe gar keine Angst. Ich frage mich jetzt nur vielleicht als Hilfestellung für andere Eltern, die glauben, ne? Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, oh nee, ich lege mich da nicht dazu. Dann erwarten die das immer und für den Rest der Zeit und dann liege ich noch bei denen, bis die 8 sind. Also ich habe vor gar nichts Angst. Ich fühle mich damit gut und ich bin auch an dem Punkt, ich genieße das. Also ich komme da auch zur Ruhe. Ich sehe das manchmal wie so eine meditative Viertelstunde. Ich lege mich zu meiner Tochter. Ich versuche auch meinen Tag so abzustreifen. Ich rieche meine Tochter. Ich kraul ihr den Rücken, wenn sie das möchte. Genauso bei meinem Sohn. Ich höre mir die Geschichten an, wenn er mir erzählt, er hat ein Dinoskelett im Wald ausgegraben heute. Dann höre ich mir das an und streifst du den Alltag und den Stress dann ab. Ich versuche also die Zeit nicht als anstrengend anzusehen und zu denken, oh Mann, jetzt liege ich hier schon 20 Minuten. Ich versuche es tatsächlich auch für mich als Runterkommen anzusehen. Deswegen, ich habe vor nichts Angst, aber sicherlich gibt es da draußen jetzt Eltern, die denken, nee, also ich lege mir oder mir wurde der Rat gegeben, sich nicht dazu zu legen, sonst gewöhnen die sich ja daran. Was sagst du dazu?
Also ich würde sagen, das hört sich an, als wäre es für euch perfekt. Das heißt, das ist es, die perfekte Schlafsituation für euch. Und dann würde ich gar nichts daran ändern. Aber ich habe natürlich auch Eltern, Die sagen, oh, ich kann das abends nicht, ich komme an meine Grenzen oder sonstiges. Natürlich, dann schauen wir, wie kann das da anders aussehen. Aber es gibt nichts, um das beim Verwöhnen mal da zu bleiben, dass wir sagen, wenn wir neben unseren Kindern liegen, verwöhnen wir sie, dass wir daneben bleiben. Verwöhnen ist für mich kein definierter Begriff. Mhm. Ja, du hast ihn eigentlich gerade schon ein bisschen definiert beim Erzählen, indem du gesagt hast, naja, manche sagen dann, dass sie da immer neben liegen müssen. Das ist vermutlich eher die Angst, die dahinter steckt, wenn Eltern in dem Zusammenhang dann vom Verwöhnen reden. Und zwar haben sie eher die Sorge, oh, da muss ich immer hier neben liegen bleiben. Ich würde es aber nicht gerne. Ja, dann sprechen wir aber davon, vielleicht ist dann die Schlafsituation ein bisschen anders die richtige. Und zwar, dass wir erst kuscheln, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn wir zur Ruhe kommen, dass wir dann sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich mich vors Bett setze oder ähnliches. Aber im Endeffekt, verwöhnen gibt es an dem Punkt nicht.
Okay, also beruhigt euch alle, die jetzt zuhören, lasst euch nicht reinreden von Eltern, Großeltern, Nachbarn oder von auch gerne mal irgendwie einfach unbekannten Müttern auf dem Spielplatz oder sowas. Es gibt kein Verwöhnen.
Nein.
Und wenn wir es jetzt mal so ganz runterbrechen als Tipp,
ja.
Also dein Tipp ist, beobachtet euer Kind und probiert einfach viel aus, schaut, wie kommt es am ehesten zur Ruhe, wie bist du glücklich und dein Kind glücklich damit.
Genau, also Tipp ist einfach definitiv, wenn wir eine jetzige Schlafsituation haben, wo uns jetzt Eltern zuhören und die jetzt in dem Moment sagen, ja wow, ich wünsche mir jetzt gerade einen Tipp, weil ich bin nicht fein mit unserer Schlafsituation, dann hör jetzt ganz genau zu, und zwar guckst du dir deine jetzige Schlafsituation an, guckst du die an, wo du gerne hinwollen würdest. Bitte habt auch unbedingt Blick auf dein Kind, also wechsel die Perspektive, was ist deinem Kind wichtig beim Schlafen, und dann geh langsam, Schritt für Schritt, keine Abstufung. Ja, bedeutet, wenn du in den Schlaf trägst und du sagst, ich kann nicht mehr tragen, ich will nicht mehr in den Schlaf tragen, und du wirklich sagst, für mich ist der Zeitpunkt, dass ich verändern möchte, und nicht, weil mein Gegenüber sagt, ich soll das verändern, sondern weil ich das möchte, dann trag, weil dein Kind das gerade braucht. Und wenn du merkst, mein Kind findet zur Ruhe, dann schau doch, ob vielleicht dann der Schritt ist, dass ihr euch dann gemeinsam ins Bett legt oder dass du es dann ablegst, dass du dein Kind langsam an Veränderungen rantastest. Mhm. Ganz egal, auf welcher Schlafsituation du gerade kommst, guck dir die jetzige an, guck dir die an, wo du hin möchtest, und taste dich langsam an Veränderung ran und veränder nicht von jetzt auf gleich 100%.
Du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass deine Tochter nicht in eurem Familienbett schlafen möchte. Da gibt's ja auch so Fronten, ne? Also es gibt ja so die einen, die sagen, ja, also Familienbett muss sein, das ist total wichtig. Und es gibt eben die anderen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Gibt's für dich da ein falsch und ein richtig?
Oh, ich sehe das da ja auch kritisch, genau wie Sachen so festzuschreiben. Mhm. Ich finde, wir sind mittlerweile in unserer Gesellschaft so offen gegenüber allem geworden, was ich so fantastisch finde. Wieso sind wir dann gerade beim Babyschlaf so fest auf richtig oder falsch getrimmt? Also wir akzeptieren alles, und das finde ich wunderbar, weil jeder Mensch ist einfach ein Mensch, egal wo er herkommt, was er hat oder sonstiges. Und das ist beim Schlaf auch so. Also wieso sagen wir, nur Familienbett ist das Richtige? Wieso sagen wir, nur eigenes Zimmer ist das Richtige? Warum gucken wir nicht bei der Familie? Also wieso gucken wir nicht? Es gibt Eltern, die sagen mir, ich würde gern Familienbett, aber mein Kind ist nicht Typ Familienbett. Es gibt Eltern, die sagen mir, ja, mein Kind wird gern, aber ich kann einfach nicht schlafen. Mhm. Ja, und dann
gibt's auch, ne, dass ja, man klar, eben nach sich gucken muss, dass man nicht nur gucken muss, schläft das Kind denn gut? Man muss ja auch irgendwie zu Kräften kommen und muss dann auch bei sich anfangen und schauen, logisch, okay, schlafe ich dann gut?
Stellen wir uns das einfach mal bildlich vor, wir setzen uns an einen Tisch, die ganze Familie setzt sich an einen Tisch und jeder packt mal seine Bedürfnisse auf den Tisch beim Schlaf und wir gucken mal, wie können wir jetzt für unsere Schlafsituation finden. Es muss ja keiner sich vergessen. Ich sag gerne in so Beratung, stellt euch das vor wie so eine Waage oder Eltern kennen eine Wippe. Sagen wir, stellen uns das vor wie eine Wippe. Ja. Und wir müssen im Gleichgewicht sein. Wenn einer sich verliert, also wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil sagt, ich gebe Input, damit alles fließt in meine Kinder und ich selber vergesse mich, dann haben wir nicht die Waage. Und dann haben wir irgendwann finden wir heraus, wieso diese Waage, wieso das alles nicht mehr so im Gleichgewicht ist, was dann nicht klappt. Es kommt jedem, also wir verlieren uns dann aus dem Auge. Und das ist nicht richtig. Wir haben eine Waage, natürlich haben wir unsere Kinder immer im Blick. Das sollten wir jetzt nicht auf gar keinen Fall falsch verstehen. Aber es ist immer das, alle ihre Bedürfnisse auf den Tisch, den Blick immer zuerst beim Kind, klar, aber sich selber nicht vergessen. Weil erst, wenn wir alle die gleiche Situation haben, wo wir sagen, jetzt fühlen wir uns wohl, jetzt sind wir richtig angekommen, dann kann es funktionieren.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal von so einem Extrembeispiel ausgehen, hattest du denn, oder ich gehe mal davon aus, du hattest bestimmt schon Eltern, die hier sich bei dir gemeldet haben und gesagt haben, ich habe ein Schreibaby, es schreit, es schreit, es schreit. Hast du vielleicht auch für die jetzt einen Tipp?
Ja.
Das ist ja eine besondere Herausforderung, ne? Also ich meine, da bist du ja verrückt, wenn ein Baby immer und immer wieder schreit. Was sagst du denen denn?
Ja, es ist leider häufig so, dass das dann meist an einem Elternteil gebunden ist, muss ich wirklich sagen.
Also was bedeutet das?
Ja, dass wenn Eltern auf mich, ich möchte das jetzt gar nicht verallgemeinern, sondern so aus meinen Erfahrungen, aus den Beratungen daraus jetzt ziehen, dass häufig dann zum Beispiel nur Mama in der Schlafsituation eingebunden ist, weil Papa gar keine Chance hat und Mama sich dann nochmal mehr alleine fühlt und das Kind das natürlich auch spürt, dass da irgendwas ist. Mhm. Ich mache das jetzt gerade sehr spezifisch, ne, aber das jetzt einfach nur als Beispiel herangezogen. Wenn wir aber verallgemeinert eine Schlafsituation haben, wo unser Kind nur weint, 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 dann guckt wirklich, ab welchem Punkt fängt mein Kind an zu weinen. Nimmt das als Erzählen, weil was möchte mein Kind mir sagen? Mhm. Unsere Kinder weinen, ist ja auch eine Kommunikationsmethode unserer Kinder. Was können sie denn anderes, außer uns durch Weinen zu sagen, was sie erleben oder was sie möchten? Sie können es nicht. Also wenn wir den Raum betreten und sie fangen an zu weinen, vielleicht ist es gerade das, dass es dieser Weg in den Raum ist, dass es vielleicht mal sinnvoll ist, zu sagen, vielleicht gehe ich erst nochmal in einen anderen Raum oder ich mache erstmal das Licht an, weil ich reingehe, wir spielen und danach machen wir das Licht aus. Oder ist es die Schlafsituation, die nicht passt? Hatte ich auch schon. Sind wir mal ehrlich, ich hatte Eltern, haben die gesagt, oh, ich trage mein...
das war jetzt der Bauklotz, genau, jetzt hat man deinen Kleinen gehört im Hintergrund.
Es gibt zum Beispiel Eltern, die sagen, ich trage mein Kind in den Schlaf und es schreit. Vielleicht ist das Tragen nicht das Richtige. Vielleicht möchte dein Kind dir sagen, hey, es ist gerade nicht so ganz richtig, dass wir in den Schlaf tragen. Häufig ist es einfach so, dass wir den Blick auf die Schlafsituation haben sollten oder einfach auf die Situation, wann fängt mein Kind an zu weinen. Jetzt auf den Schlaf eben bezogen, ne? Also ab welchem Punkt kann ich etwas ändern oder eben auch da nochmal auf die Zeiten gucken. Vielleicht ist mein Kind auch einfach schon zu müde. Vielleicht möchte mein Kind mir sagen, Mama, ich bin so müde, ich weiß gerade gar nicht, wie ich den Schlaf finden soll. Ich brauche unfassbar viel Hilfe gerade von dir, weil ich bin schon so müde, dass ich einfach mich so schwer tue.
Also ausprobieren ist einfach ganz wichtig, dass ich einfach mit meinem Kind zusammen daran arbeite, die perfekte Situation zu finden, richtig?
Ja.
Zu gucken, brauchst du vielleicht den Arm? Und sich da einfach komplett frei zu machen von Büchern vielleicht und von Tipps, ist es... Verunsichert eines vielleicht auch noch mehr, wenn man so viel Bücher liest?
Also ich finde, in den Büchern, die kann man immer so von zwei Seiten betrachten. Ich finde, in jedem Buch oder so gut wie in jedem Buch sind Tipps drin, die können Eltern unfassbar gut helfen. Natürlich, aber in jedem Buch ist auch totaler Müll drin. Mhm. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Mhm. Da ist auch einfach Müll drin, der einfach nicht zu der Schlafsituation von den Eltern passt oder also der war nicht richtig ist für genau die Familie, weil wir haben kein Schwarz- und Weiß-Denken.
Ja, aber wie sollen die da durchsteigen, die armen Eltern? Ich hatte ja auch 1000 Bücher zu Hause, weil ich dachte, ich muss das lernen. Ich muss das einschlafen, erlernen und es an mein Kind weitergeben. Beziehungsweise ich muss mich da belesen und muss... Man erwartet ja auch so die perfekte Methode. Man holt sich ein Buch und denkt, okay, da steht jetzt so drin, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann klappt das. Und ich kann da auch nur, du bestimmt auch nochmal aus der eigenen, also du als Schlafcoach sowieso, aber auch als Zweifachmama, ich bin Zweifachmama. Beim zweiten war ich so viel relaxter und habe wirklich bei Elise so viel stärker drauf geachtet, ja, dann pennt sie jetzt halt bei mir auf dem Arm und dann schläft sie jetzt auf der Couch. Die war zum Beispiel jemand, die super mit Geräuschen einschlafen konnte. Mein Sohn nicht. Also nicht, dass der Fernseher lief, aber es war für sie total okay, dass wir am Esstisch saßen. Und das sind so Dinge, die habe ich tatsächlich nach und nach rausgefunden. Und bei ihr war das dann auch wirklich entspannter. Da habe ich überhaupt gar kein Buch mehr gelesen. Da habe ich überhaupt mir gar keine Gedanken mehr gemacht und habe mich auch wirklich frei gemacht von den ganzen Tipps, die man ja von überall herbekommt, ne? Von Mama und etc. Eltern, die sich jetzt überlegen, ich melde mich jetzt unbedingt mal bei Nachtglück, also bei deiner Firma, ich melde mich bei Vanessa. Kannst du denen vielleicht mal kurz so schildern, wie es dann vor, also was du dann mit denen machst, wie so dieses Coaching beginnt und wie es dann abläuft, damit die so eine Vorstellung bekommen?
Ja, also nach der Terminvereinbarung, wenn wir feste Termine haben, ist es so, dass wir grundsätzlich erstmal zwei feste Termine festmachen und dann beim ersten lernen wir uns kennen. Ihr habt mir vorher schon meist schon Schlafprotokoll geschickt, sodass ich die Schlafsituation ganz gut im Blick habe. Und dann reden wir kurz über den Schlaf. Ich möchte mal von den Eltern persönlich in den eigenen Worten hören, wie ist eure Schlafsituation? Und meistens lese ich aus den Eltern schon ganz viel, wenn sie erzählen, wo so die Wünsche hingehen. Auch tatsächlich ganz unausgesprochene Wünsche manchmal. Also letzte Woche hatte ich ein Coaching, wo ich gedacht, weißt du, was mein größter Wunsch ist? Mein größter Wunsch ist, dass du in unserem letzten Gespräch hier sitzt und lachst und sagst, ich hab's geschafft, dass ich mich mit einer Freundin treffen konnte. Mhm. Da war mein Fokus, klar, wir reden über den Babyschlaf, aber bei der Mama, weil ich gemerkt habe, wie unfassbar wichtig das für sie ist. Mhm. Aber genau, erster Termin ist dann meistens, dass wir uns kennen, die Schlafsituation anschauen, bereits die ersten Schritte besprechen, also gucken können, das ist euer Wunsch, ich habe das Gefühl, dein Kind steht da und da, erzähl mir mal so, wie ist dein Kind? Okay, wir und gehen mal die Schritte diese Woche, dass wir die gemeinsam besprechen. Es geht nicht darum, dass ich sage, du musst, okay, auf gar keinen Fall, mhm, sondern dass ihr es meistens sogar erst, dass wir das gemeinsam erarbeiten. Oder wenn ich sage, ich habe den Vorschlag, sag mir mal, wie siehst du das? Mhm. Weil ihr als Eltern seid einfach bei eurem Kind, da mhm kann ich, also Ferndiagnose, wenn jemand sagt, oh, mein Kind, Buch lesen, schwierig, brauche ich dir nicht sagen, du musst ein Buch lesen. Ja. Ne? Also
du bist also quasi die Einschlafbegleitung, ja, dann von Eltern und Kind sozusagen.
Ja, also wir reden einfach dann so drüber. Und im zweiten Gespräch geht es darum zu gucken, wie waren so die letzten Tage? Mhm. Wie waren die ersten Veränderungen? Wie haben die angeschlagen? Wie gut hat das geklappt? Und dann gehen wir meistens in ein Gespräch über, das ich mittlerweile so gestalte, dass wir einmal die Schlafsituation komplett auseinandernehmen. Mhm. Und zwar so, dass ich den Eltern ganz gerne verdeutliche, wieso schläft dein Kind so, wie es schläft? Und was für Bedürfnisse hat dein Kind beim Schlafen? Wenn du jetzt sagst, das ist dein Wunsch zur Veränderung, wie kommen wir langsam dahin? Oder ist es vielleicht ein ganz anderer Weg? Oder dass wir einfach da mal genau gucken. Ich mache das gerne mittlerweile ganz bildlich, um wirklich die Eltern mitzunehmen. Ich möchte nicht, dass ich sage, so, wir besprechen das so und so ist das, sondern hey, wir sind da drin in dieser Babyblase jetzt hier gerade und gucken für uns, wie wir es richtig hinkriegen. Und dann gucken wir, wann ist es so, dass wir uns das nächste Mal hören. Ich gehe da ganz häufig danach, was sagen die Eltern mir, was sie selber einschätzen. Mhm. Gehe aber auch manchmal meinen Senf dazu und sage, naja, vielleicht doch eine Woche eher, das schaffst du. Oder dass ich sage, gib deinem Kind nochmal eine Woche Puffer. Ich würde gerne ganz, ganz kleine Schritte gehen. Mhm. Und da tatsächlich auch viel Puffer einbauen, weil ich merke, vielleicht euch setzt es auch unter Druck und das möchte ich nicht. Mhm. Wir haben hier keinen Wettlauf gegen die Zeit. Wir haben keine kleinen Maschinen, die innerhalb von zwei Wochen schlafen lernen. Die wir
programmieren
lernen
können, genau.
Ach, das haben wir nicht. Also wenn ihr irgendwas von Schlafprogrammen hört, wo steht, dein Kind lernt innerhalb von drei Wochen schlafen. Ja, wir haben keine Maschinen, das klappt nicht.
Und hast du denn eine Zeit, also jetzt wahrscheinlich findest du meine Frage blöd, aber hast du eine Zeit, kannst du Eltern, die jetzt zuhören, sagen, okay, mit meiner Methode oder mit meinem, wenn wir uns da so langsam durch euren Schlafrhythmus arbeiten, wenn wir den aufdröseln, dann haben wir das Problem gelöst in so und so vielen Wochen. Hast du da so ein Nein, ne?
Definitiv nein. Häufig pendelt es sich das ein, dass wir in den ersten, bereits in der ersten Woche schon Veränderungen haben, also positive Veränderungen, und dass es darauf aufbaut. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Mhm. Und was ist unser Kind für ein Typ? Also es gibt Kinder, sage ich mal, die nehmen den ersten Schritt super gut an und die Eltern sagen, wow, Wahnsinn, es hat so gut geklappt. Und Kinder, was ich gerade schon dachte, die sind so feinfühlig. Mhm. Die brauchen ganz, ganz kleinschrittige Schritte hintereinander. Mhm. Und die brauchen vielleicht ein, zwei Wochen länger oder auch drei, vier. Mhm. Oder dann werden die dazwischen krank. Jeder von uns kennt auch Zahn. Hey, wow, Zahn, da kann der Babyschlaf gar nichts machen.
Da kann, ja, genau. Mhm.
Und dann müssen wir das auch berücksichtigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn ja, in der Schlafberatung ist, auf gar keinen Fall. Ne? Mhm. Was ich aber immer anbiete, ich lasse die Eltern erst aus der Beratung raus, wenn sie am Ziel sind.
Wenn sie für sich sagen, wir sind am Ziel? Ja. Oder sagst du, ihr seid jetzt fertig?
Nein, ich sag das nicht, sondern wenn sie für sich sagen, wir sind am Ziel, oder sie sagen, oh, eigentlich sind wir schon so weit, ich würde gerne die und die Sache noch verändern, dann sage ich, dann machst du das jetzt. Und ich möchte, dass du dich in einer, zwei Wochen meldest oder dass du mir sagst, Vanessa, jetzt bin ich so weit, ich würde gerne nochmal mit dir telefonieren.
Apropos, wir sitzen jetzt, ich habe schon gesagt, wir sitzen bei dir in Schüttorf, jetzt hier gerade am Esstisch. Du arbeitest aber überregional. Also Eltern aus ganz Deutschland dürfen sich bei dir melden, ne?
Genau.
Das funktioniert dann über Telefonie oder Videotelefonie, ne?
Über Videotelefonie. Ich habe auch Eltern im Ausland sitzen. Also Schweiz, Österreich ist das naheliegendste. Aber ich hatte auch schon Eltern aus Tokio, hatte ich eine Familie. Das war ganz spannend. Wie
hast du das gemacht?
Ja, die sind ausgewandert. Okay. Der Papa.
Okay, gut.
Der Papa musste beruflich nach Tokio für ein paar Jahre und dann halt über Videotelefonat. Ja, klar.
Jetzt denkt man ja, die Eltern, die sich bei dir melden, die haben halt oft Probleme. Ne? Die haben irgendwie ein Kind, das besonders oft wach wird. Aber wie oft ist es der Fall, dass du sagst, nein, das ist alles ganz normal. Was dein Kind macht, ist normal. Hör auf, es als Problem anzusehen. Und nimm es auf den Arm, leg es anders hin. Wie oft Sagst du den Eltern, nein, es ist das, was ist, ist normal?
Nee, das sage ich eigentlich gar nicht.
Okay.
Das sage ich bewusst gar nicht, weil die Eltern haben ja für sich
ein Problem.
Ein Problem, wenn sie zu mir kommen. Wobei Problem immer so negativ behaftet ist. Ja. Sie haben so für sich, sag ich mal, ihre Hürden.
Ja, genau, ihre Hürden, genau.
Sie haben so für sich ihre Hürden beim Schlaf und die sehe ich. Und wenn sie mir sagen, Vanessa, mich nimmt das absolut mit. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Oder, hey, Butter bei den Fische, ne? Häufig Paarbeziehungen.
Oh ja.
Ganz ehrlich. Mhm. Also 80%, da leiden die Paarbeziehungen unter dem Babyschlaf, oh, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Das ist einfach so, dass wenn wir zu 100% beim Babyschlaf sind, wenn er uns bestimmt Tag und Nacht, wann haben wir dann Zeit für uns, wann für unsere Partner?
Wann fühlen wir uns auch danach?
Ja.
Also ich meine, du bist fertig, du schaffst es allerhöchstens, dir einen Dutt zu machen und dir die Zähne zu putzen.
Ist so.
Ja, ist wirklich
ja,
so.
Ja, und dann sind die Ansprüche einfach auch vielleicht von der anderen Seite da, weil das Verständnis nicht so da ist. Und ganz ehrlich, das sind auch manchmal Gründe, wenn die Eltern sagen, wir haben keine Zeit mehr für uns. Mhm. Also eigentlich ist die Schlafsituation ganz okay, aber wir würden uns gerne wünschen, dass wir irgendwie abends mal 3-4 Stunden Schlaf am Stück von unserem Baby haben, damit wir einfach mal Zeit für uns haben.
Für uns wieder haben, ne? Ja.
Verstehe ich und da bin ich dabei. Dann schauen wir einfach mal, wie können wir das schaffen, ja.
Wie vielen Paaren hast du da schon geholfen?
Boah, ganz schwierig. Ich führe tatsächlich keine Liste.
Aber die sind alle glücklich gewesen. Alle, die hier, die bei dir waren, sind glücklich, haben ihre Augenringe, ciao, sind nicht mehr da und wir haben auch wieder Zeit füreinander.
Ja, es ist schon so. Es ist aber häufig auch so, sind wir mal ganz ehrlich, dass Babyschlaf sich ändert mit der Zeit.
Mhm.
Also, ich habe zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich in Intervallen live gehe und immer wieder Fragen beantworte. Warum mache ich das nicht? Weil sich nach der Schlafberatung nichts ändert, sondern weil, wenn ein Kind mit einem Jahr aus der Schlafberatung kommt oder die Eltern, das ist alles super, mit 2 Jahren auf einmal ganz andere Schlafschwierigkeiten haben kann.
Und dann melden die sich wieder?
Ja, klar. Dann dürfen die das aber auch und müssen jetzt nichts extra zahlen. Also dann ist das so, dass ich ins Live gehe und sage, komm zu mir ins Live.
Okay.
Ich bin in der Facebook-Gruppe Live. Sag mir, wie ist es jetzt bei euch? Häufig kenne ich die Eltern noch.
Mhm.
Und dann einfach sage, probiert das und das und komm bitte in 2 Wochen wieder ins Live.
Ja, man denkt ja irgendwie immer, das geht so um Neugeborene, aber du hast ja natürlich recht, also das geht ja weiter. Die haben ja dann Wachstumsschübe und dann ergeben sich ganz neue Schlafrhythmen und man kann da nicht an seinem festhalten, ne?
Mhm.
Das heißt, du hast auch Eltern von Kindern unterschiedlichen Alters, ne?
Ja, meistens geht's so bis 3. Ich hatte jetzt letztens so 3,5-Jährige, weil die Mama einfach gesagt hat, ich weiß nicht weiter, traue mich nicht, mit meinen Freunden über unsere Schlafsituation zu reden, weil ich meine Tochter noch so aktiv in den Schlaf begleite durch Bewegung und Ähnliches.
Mhm.
Ich komme an meine Grenzen körperlich und auch mental.
Mhm.
Ich habe seit 3 Jahren, sie hat mir gesagt, ich habe mich seit 3 Jahren verloren.
Oh.
Und das ging mir auch sehr nah, wo ich dann noch gesagt habe, wow, ich wünsche dir nichts mehr, als dass du mir sagst,
dass
ich
habe es
geschafft. Ja. Mhm. Und tatsächlich hat... Also wir haben in der ersten Woche so viel besprochen, das hat so gut geklappt, weil sie, die Mama so dahinter stand. Sie war so, ich möchte das, ich bin bei meinem Kind mit dem Blick, aber ich bin auch mit dem Blick bei mir und wir beiden wuppen das jetzt. Und es hat so gut geklappt. Und sie saß, ich glaube, schon bereits nach einer Woche bei mir und hat dann gesagt, Vanessa, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier sitze gerade, ohne dass ich noch 2 Mal rein muss. Und sie ist 3,5 und ich habe mich nicht getraut, das irgendwem zu sagen.
Nee, och,
ja,
oh
und
Mann, ey.
Das ist einfach so schön. Das Ende vom Lied ist, sie schlafen im Familienbett, fühlen sich total gut damit.
Perfekt.
Sie begleitet die Kleine in den Schlaf, geht aber tatsächlich, glaube ich, auch manchmal mittlerweile raus, weil die Kleine jetzt auch wohl sagt, Mama, freut jetzt.
Und tschüss.
Genau. Aber die fühlen sich gut damit. Und jetzt kann sie auch mal los. Und das ist zum Beispiel auch eine Situation, die ich... wo ich mich total, ja, total, wo ich selber da ganz glücklich drüber bin.
Und ich glaube, jetzt atmen auch ganz viele Eltern, die uns wahrscheinlich jetzt zuhören, atmen, glaube ich, ganz tief durch und denken, okay, mir geht's genauso, ich kann nicht mehr und es scheint da Hilfe zu geben.
Mhm.
Wenn die sich jetzt an dich wenden, können wir auch ganz kurz über die Kosten sprechen, weil das ist ja auch wichtig. Also das wollen wir ja auch nicht verschweigen.
Ja.
Also wenn jetzt jemand überlegt, ich möchte mich bei Vanessa melden, ich möchte auch eine Beratung, können wir denen vielleicht so ein bisschen die Kosten an die Hand geben? Was müssen sie hinlegen?
Also ich habe verschiedene Coaching-Modelle. Ich habe ganz bewusst, und das wird es bei mir auch nie geben, so ein, ich sag mal, so ein Selbstcoaching, wo man Videos sich runterlädt, die anschaut, weil ich finde, da verliert man den Blick für die Familie.
Ist ja auch nicht individuell dann, ne?
Genau, gibt es bei mir nicht und wird es auch nicht geben, stehe ich absolut nicht dahinter. Aber bei mir gibt es sowohl Einzelcoachings als auch Coachings in einer Kleingruppe oder eben auch Schlafberatung, eine einmalige Beratung, in der natürlich das ganze Wissen und alle Schritte besprochen werden, dann aber die Umsetzung halt bei den Eltern liegt.
Mhm.
oder auch Schlafsprechstunden. Das heißt, da sind wir so in einer kleinen Gruppe, ein bisschen größer als ein Gruppencoaching, aber nicht viel. Und das ist ein einmaliger Termin, wo wir jede Schlafsituation besprechen, wo ich vorher nochmal erkläre, anhand so einer kleinen Präsentation, was ist der Schlaf? Ich möchte, dass ihr dann den Blick habt. Worauf habt ihr den Blick bei euren Kindern? Mhm. Und die Familien eben aus der Beratung und aus der Schlafsprechstunde bekommen, genau wie aus dem Gruppen- oder Einzelcoaching, auch Zugang zur Facebook-Gruppe. Also um da auch ins Live zu kommen. Mhm. Und da sprechen wir von Kosten, die fangen bei 150, 200 Euro an, gehen aufwärts bis ins Einzelcoaching.
Mhm. Und was bekomme ich jetzt für 150 Euro zum Beispiel? Ist das dann eine Sprechstunde?
Mhm. Das kommt drauf an, welche Sprechstunde ich gerade geplant habe. Mhm. Ja, eine Sprechstunde oder eine Beratung, eine Einzelberatung.
Okay, und das heißt also, die können sich schon, die melden sich bei dir und dann wissen die auch direkt, was auf sie zukommt. Du sagst dann, okay, du hast jetzt ein Schreibaby, da gehe ich mal davon aus, wir brauchen dies und jenes und ich würde dir empfehlen, dass ich euch da begleite und in 2 Wochen nochmal. Also die wissen vorher schon, was sie erwartet an Kosten, ja?
Okay. Definitiv. Also
es ist mir immer wichtig, dass die da nicht irgendwie...
Genau, bei mir gibt es keine zusätzlichen Kosten, auch wenn wir jetzt noch ein zweites Kind besprechen, was weil 2 Geschwisterkinder da sind halt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass Kollegen das anders handhaben, dass es da so ist, dass es 3 feste Termine gibt und danach nochmal ein Aufpreis von, was weiß ich, 100 Euro gezahlt wird. Nein, gibt es bei mir nicht. Ist für mich nicht das, wo ich sein möchte vom Coaching her. Also sehe ich mich nicht. Mhm. Es ist so, wenn die jetzt zum Beispiel in eine Schlafberatung kommen, sagen wir mal, so ist das, dann besprechen wir wirklich die individuelle Situation. Ich möchte ganz viel Infos von den Eltern haben. Vielleicht Infos, die sie auch gar nicht so als relevant sehen, wo ich dann auf einmal, wo meine Alarmglocken sind und ich sage, aha, schaut mal, da haben wir es ja. Und dann erkläre ich denen das aber auch. Ich sage jetzt nicht so und so machen wir es jetzt, sondern wir gucken uns das einmal an. Ich verbildliche ihnen das, möchte es einmal erklären, den Schlaf, sage ich mal, auseinanderbröseln so ein bisschen. Und dann gucken, okay, das und das können eure Schritte sein. Jetzt seid ihr dran, in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Weil eine Schlafberatung ist ein einmaliges Gespräch. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns nach 2 Wochen wiederhören. Das wäre ein Gruppen- oder Einzelcoaching.
Eine Anleitung sozusagen. Genau. Wie so eine Backanleitung. Hier ist du deine Schlafanleitung. Das würde ich dir empfehlen. Umsetzen musst du es alleine.
Genau. Also wir gehen schon Schritte durch. Mhm. Ne? Wir sagen schon, der Schritt, wenn der klappt, gehst du den. Und eventuell, wenn der nicht so klappt, dann versuch mal Option B. Mhm. Dass ich auch manchmal Optionen mitgebe, weil eben ich in einer Schlafberatung nicht die Möglichkeit habe, nach 2 Wochen zu fragen, und was hat dein Kind uns für eine Rückmeldung gegeben, sondern sage, wenn dein Kind dir die Rückmeldung gibt, gehst du Option B bitte.
Okay, perfekt. Genau. Mhm. Also da gibt es dann schon richtig so eine Anleitung für die Eltern.
Ja, genau.
Super. Vanessa, haben wir irgendwas vergessen?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht. Also falls wir aber was vergessen haben, gilt wie immer, wie in jedem meiner Podcasts, schreibt mir eine Mail, schreibt uns auf Instagram. Dann würde ich einfach nochmal hier zu dir nach Hause kommen, super, zu gerne. Euch, zu deiner kleinen Familie, zu deinen Hunden. Und dann quatschen wir da nochmal drüber, ne? Mhm,
können wir also, gerne machen.
Und wer jetzt Interesse hat an einem Coaching, das war jetzt Vanessa von Nachtglück. Meldet euch, geht auf ihre Internetseite, schaut euch alles an, stellt Fragen, die ihr habt und dann sagst du bestimmt, ne, hilfst du bestimmt weiter und gibst auch Tipps, wie man dann weiter vorgeht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also alle Fragen, die ihr habt, stellt sie ihr, meldet euch und dann hoffen wir, dass ihr euer Glück in der Nacht wieder findet.
Ja, ich wünsche es jedem. Ich sage immer so schön nach dem Coaching, schlaft gut.
Genau, und das sagen wir jetzt auch, schlaft gut.
Schlaft gut.
So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?